Guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen auch an alle, die diese Predigt im Internet anhören werden. Ich möchte vorher beten. Ihr könnt gerne sitzen bleiben dazu. Herr, öffne die Herzen für dein Wort. Und Herr, gib mir Vollmacht, für dich in deinem Namen zu sprechen und dein Wort zu verkünden. Danke, dass du da bist. Danke, dass du Herr bist. Und danke, dass du alles in deinen Händen hast. Amen. Leben in der Nachfolge Jesu. Das Thema heute ist die Gefahr der billigen Gnade. Es wird herausfordernd sein, aber dafür seid ihr ja da. Meine Predigt fußt auf dem Studium des Buches Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer. Kennt jemand zufällig dieses Buch? Es ist sehr herausfordernd und für die, die nicht so ganz im Thema sind, Bonhoeffer war nicht nur einer der bekanntesten deutschen Theologen, sondern er war einer der wenigen Christen, die sich damals gegen den Nationalsozialismus gestemmt haben, die wirklich klare Position bezogen haben. Und das hat er dann auch kurz vor Kriegsende mit seinem Leben bezahlt. Soweit kennt man ihn wahrscheinlich noch, aber er hat ganz klar gesagt, auch das, was Pascal Rönsch vor 2 Wochen gepredigt hat: Ich kann nur einem dienen. Entweder diene ich Jesus oder ich mache gemeinsame Sache mit den Nazis. Und er hat da eine ganz klare und gute Meinung gehabt. Nur damals hatte die Kirche nicht den Mut, sich dagegen zu stemmen und hat versucht, irgendwie in einer Art friedlichen Koexistenz das hinzukriegen, was dann auch schief ging. In seinem Buch Nachfolge, was mich wirklich gepackt hat, geht er darauf ein, was ist das Thema billige und was ist das Thema teure Gnade? Und also das rüttelt auf und er findet in der heutigen Theologie kaum noch Beachtung. Ich möchte das wirklich zum Anlass nehmen, dieses Buch und seine Gedanken auch nochmal in den Fokus zu nehmen. Wir wollen von dem Ruf in die Nachfolge Jesu sprechen. Jetzt wird's ernst. Und Bonhoeffer schreibt, laden wir damit den Menschen ein neues, schweres Joch auf. Die Bedeutung von Joch, etwas, dem man unterworfen und wodurch die eigene Freiheit stark eingeschränkt ist. Soll also jetzt mit der Erinnerung an die Nachfolge Jesu noch das Nächste obendrauf kommen? Soll es noch ein bisschen was mehr sein, was wir an Dienst tun dürfen, an das, was von uns verlangt wird? Also mit Sicherheit nicht. Und es geht nicht darum, dass es ein paar Leute gibt, die das als frommen Luxus ansehen und in die Nachfolge gehen, weil sie sind die Auserwählten und alle anderen Arbeitenden, Rechtschaffenden in der Bevölkerung haben damit nichts zu tun. Darum geht es nicht und es geht auch nicht darum, noch mehr obendrauf zu packen, sondern es geht darum, befreit zu sein in Jesus. Also wenn die Heilige Schrift von der Nachfolge Jesu spricht, dann spricht sie davon, dass wir befreit werden von Menschensatzungen, dass wir befreit werden von allem, was uns drückt, was uns belastet, was Sorge und Gewissensqual macht. Und vor Wochen hat hier vorne Christian Nahstoll sehr gut und eindrucksvoll in seiner Predigt "Die Kinder sind frei" das Thema auf den Punkt gebracht. Wer das nochmal nacharbeiten möchte, unter christuskirche.com, Medien, Predigten, ist der 12. April da zu finden. Das war eine sehr eindrucksvolle Predigt, dass wir wirklich frei sind von allem, was Menschen uns aufbürden. In der Nachfolge kommen die Menschen aus dem harten Joch ihrer eigenen Gesetze unter das sanfte Joch Jesu Christi. Klingt gut, oder? Ist auch schön. Wird damit dem Ernst der Gebote Jesu Abbruch getan? Nein. Vielmehr wird erst dort, wo das ganze Gebot Jesu, der Ruf in die uneingeschränkte Nachfolge bestehen bleibt, die volle Befreiung der Menschen zur Gemeinschaft Jesu möglich. Wer ungeteilt dem Gebote Jesu folgt, wer das Joch Jesu ohne Widerstreben auf sich ruhen lässt, dem wird die Last leicht, die er zu tragen hat. Der empfängt in dem sanften Druck dieses Joches die Kraft, den rechten Weg ohne müde zu werden zu gehen. Das Gebot Jesu ist hart, unmenschlich hart, für den, der sich dagegen wehrt. Jesu Gebot ist aber sanft und nicht schwer für den, der sich willig darin ergibt. Seine Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 5, Vers 3. Das Gebot Jesu hat nichts zu tun mit seelischen Gewaltkuren. Und Jesus fordert nichts von uns, ohne uns die Kraft dazu zu geben, es auch zu schaffen. Jesu Gebot will niemals Leben zerstören, sondern Leben erhalten, stärken und heilen. Aber uns bedrängt die Frage, was der Ruf in die Nachfolge Jesu heute für uns als Arbeitnehmer, als Selbstständigen, als Landwirt, als Schüler denn konkret bedeutet. Die Frage, ob hier nicht doch ein unerträglicher Zwiespalt in das Dasein des in der Welt lebenden und arbeitenden Menschen und Christen getragen wird. Ihr kennt das Thema, die Sonntagschristen, die von Montag bis Samstag ihr Leben leben und sonntags sind sie halt ganz christlich unterwegs, haben auch den richtigen frommen Gesichtsausdruck, wenn sie hier reinkommen. Ist das Christentum in der Nachfolge Jesu nicht doch eine Sache für eine eher ganz kleine Zahl von Menschen? Sind es nicht doch ein paar Auserwählte? Bedeutet es nicht ein Zurückstoßen der großen Massen des Volkes, eine Verachtung der Schwachen und Armen? Wird aber nicht gerade damit die große Barmherzigkeit Jesu Christi verleugnet, der zu den Sündern und Zöllnern, den Armen und Schwachen, den Irrenden und Verzweifelnden kam? Was sollen wir dazu sagen? Sind es wenige oder sind es viele, die zu Jesus gehören? Jesus starb am Kreuz, allein, verlassen von seinen Jüngern. Neben ihm hingen nicht zwei seiner Getreuen, sondern zwei Mörder. Unter dem Kreuz standen sie alle, Feinde, Gläubige, Freunde, Furchtsame, Spötter und Überwundene. Und ihnen allen und ihrer Sünde galt in dieser Stunde das Gebet Jesu um Vergebung. Für alle wurde gebetet. Die barmherzige Liebe Gottes lebt mitten unter ihren Feinden. Es ist derselbe Jesus Christus, der uns aus Gnade in seine Nachfolge ruft und dessen Gnade den Mörder am Kreuz in seiner letzten Stunde selig macht. Wohin wird der Ruf in die Nachfolge diejenigen führen, die ihm folgen? Welche Entscheidungen und Scheidungen wird er mit sich bringen? Wir müssen mit dieser Frage zu dem gehen, der allein die Antwort weiß, nämlich Jesus. Jesus bietet Nachfolge, er weiß allein, wo der Weg hingeht. Wir aber wissen, dass es ganz gewiss ein über alle Maßen barmherziger Weg sein wird. Nachfolge ist Freude. Gott schenke uns in allem Ernst des Nachfolgens die Freude. In allem Nein zur Sünde, das Ja zum Sünder. In aller Abwehr der Feinde, das überwindende und gewinnende Wort des Evangeliums. So Bonhoeffer. Und der Klassiker aus Matthäus 11, 28 folgende: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die billige Gnade ist die größte Gefahr der heutigen Kirche. Abgeleitet wird sie unter anderem aus Römer 3, die Verse 21 bis 24. Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das kennen wir. Wir sind errettet aus Gnade, nicht aufgrund unserer Taten. Das haben wir auch angenommen, das haben wir auch verinnerlicht. Das ist aber nicht alles. Wenn das alles ist, dann stimmt, was Bonhoeffer gesagt hat. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Denn billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade quasi vom Abreißblock. Gnade ohne Preis, Gnade ohne Kosten, ohne zur Nachfolge Jesu aufzurufen. Das sei ja gerade das Wesen der Gnade, dass die Rechnung im Voraus für alle Zeit beglichen ist. Der Sünder empfängt die Gnade, darf jedoch in seinem alten Leben weitermachen. Ganz normal. Also Nachfolge nicht notwendig. Das Austeilen der Gnade gleicht in der Tat einem großen Ausverkauf. Die Kirchen schleudern die Gnade dem Kunden wie ein Restposten von einem großen Verkaufstisch entgegen. Teure Gnade hingegen, die zu Veränderung und Umkehr führt, wird als etwas für die Extremen abgetan. Etwas, das wir bereits überwunden haben. Bonhoeffer ermahnt, mit billiger Gnade dürfe sich ein Christ nicht zufrieden geben. Gnade ohne den Ruf in die Nachfolge, ohne die Aufforderung, folge mir nach, hat nichts mit Jesus, dem Kreuz oder der Auferstehung zu tun. Kennt ihr das? Haben wir nicht alle oder fast alle diese Gedanken der billigen Gnade schon gehabt? Mir ist doch vergeben. Er hat mich doch freigesprochen. Also, aufstehen, abputzen, weitermachen, wie bisher. Auf die gezahlte Rechnung hin ist alles umsonst zu haben. Unendlich groß sind die aufgebrachten Kosten. Unendlich groß daher auch die Möglichkeiten des Gebrauchs und der Verschwendung. Was wäre auch Gnade, die nicht billige Gnade ist? Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System. Billige Gnade heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer sie bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gnade doch alles allein tut, darum kann alles beim Alten bleiben. Es ist doch unser Tun umsonst, so Luther. Welt bleibt Welt, wir bleiben Sünder, auch in dem besten Leben. Es lebe demnach also auch der Christ wie die Welt. Er stelle sich der Welt in allen Dingen gleich und komme ja nicht auf die Idee, unter dieser Gnade ein anderes Leben zu führen als das unter der Sünde. Er hüte sich gegen die Gnade zu wüten, die große, billige Gnade zu schänden und neue Verwirrung zu stiften durch den Versuch eines gehorsamen Lebens unter den Geboten Jesu Christi. Die Welt ist durch Gnade gerechtfertigt. Darum, um des Ernstes dieser Gnade willen, um dieser unersetzlichen Gnade hin zu widerstreben, lebe der Christ wie die übrige Welt. Gewiss, er würde gern etwas Außerordentliches tun. Es ist für ihn unzweifelhaft der schwerste Verzicht, dies nicht zu tun, sondern weltlich leben zu müssen. Aber der Christ muss in dieser Welt den Verzicht auf ein besseres Leben mit Jesus leisten, die Selbstverleugnung üben, sich von der Welt mit seinem Leben nicht zu unterscheiden. Soweit muss er die Gnade wirklich Gnade sein lassen, dass er der Welt den Glauben an diese billige Gnade nicht zerstört. Der Christ aber sei in seiner Weltlichkeit, in diesem notwendigen Verzicht, den er um der Welt, nein, um der Gnade willen leisten muss, getrost und sicher im Besitz dieser Gnade, die alles allein tut. Also, der Christ folge nicht nach, aber er tröste sich der Gnade. Das ist die billige Gnade als Rechtfertigung der Sünde, aber nicht als Rechtfertigung des bußfertigen Sünders, der von seiner Sünde lässt und umkehrt. Nicht Vergebung der Sünde, die von der Sünde trennt. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Selbstbetrug. Billige Gnade ist die Predigt der Vergebung ohne Buße. Billige Gnade ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden. Billige Gnade ist die Absolution ohne persönliche Reue und Buße. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz. Billige Gnade ist Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Jetzt könnte man an dieser Stelle sagen, ja Moment, aber Luther damals hat gesagt, wir sind gerecht durch Gnade und nicht durch Werke. Und wir sind nicht versklavt durch irgendwelche Buchstaben. Bonhoeffer geht hin und erklärt die Abwertung der Gnade als ein Missverständnis von Martin Luthers Rechtfertigungslehre. Wie das? Mit der Ausbreitung des Christentums und der zunehmenden Verweltlichung der Kirche ging die Erkenntnis der teuren Gnade allmählich verloren. Die Welt war christianisiert, die Gnade war Allgemeingut einer christlichen Welt geworden. Sie war billig zu haben. Doch bewahrte die römische Kirche einen Rest der ersten Erkenntnis, das Mönchtum. Hier war am Rande der Kirche der Ort, an dem die Erkenntnis wachgehalten wurde, dass Gnade teuer ist, dass Gnade die Nachfolge einschließt. Menschen verließen um Christi willen alles, was sie hatten, und versuchten, den strengen Geboten Jesu zu folgen in täglicher Übung. Damit war es gelungen, bei jedem weiteren Angriff auf die Verweltlichung der Kirche hinzuweisen auf die Möglichkeit des mönchlichen Weges innerhalb der Kirche, neben denen dann die andere Möglichkeit des leichteren Weges durchaus gerechtfertigt war. Also hatte ich die Wahl, wenn ich doch unbedingt in die Nachfolge wollte, wenn ich unbedingt christlich leben wollte, geh doch ins Kloster. Aber alle anderen, wir haben die billige Gnade. Was sollen wir verändern? Fatal. Und Luther war im Kloster. Und der Ruf ins Kloster kostete Luther den vollen Einsatz seines Lebens. Er scheiterte mit seinem Weg an Gott selbst. Gott zeigte ihm durch die Schrift, dass die Nachfolge Jesu nicht verdienstliche Sonderleistung Einzelner, sondern göttliches Gebot an alle Christen ist. Als er rausging aus dem Kloster, war für ihn völlig klar, Nachfolge Jesu musste nun mitten in der Welt gelebt werden. Ich bin nur in der wirklichen, teuren Gnade, wenn ich es als Nachfolger Jesu in dieser Welt lebe. Tja, aber wie macht man das? Wie soll das gehen? Der vollkommene Gehorsam im täglichen Berufsleben, Alltagsleben, der soll geleistet werden und der ist gefragt. Und damit vertiefte sich aber der Konflikt zwischen dem Leben des Christen und dem Leben der Welt in entsprechender Art und Weise. Der Christ war der Welt auf den Leib gerückt. Jetzt ging der Nahkampf los. Man kann die Tat Luthers nicht verhängnisvoller missverstehen als mit der Meinung, Luther habe mit der Entdeckung des Evangeliums der reinen Gnade einen Dispens für den Gehorsam gegen das Gebot Jesu proklamiert. Die reformatorische Entdeckung sei die Heiligsprechung, die Rechtfertigung der Welt durch die vergebene Gnade gewesen. Der weltliche Beruf des Christen erfährt vielmehr seine Rechtfertigung durch Luther allein dadurch, dass er in der Nachfolge Jesu ausgeübt wird. Er hat vom Evangelium her neue Kraft empfangen. Nicht Rechtfertigung der Sünde, sondern Rechtfertigung des Sünders war der Grund für Luthers Rückkehr aus dem Kloster. Teure Gnade war Luther geschenkt worden. Gnade war es, weil sie Trost für die Angst, Befreiung von der Knechtschaft des selbstgewählten Weges und Vergebung aller Sünden war. Teuer war die Gnade, weil sie den Ruf in die Nachfolge unendlich verschärfte. Aber gerade worin sie teuer war, darin war sie Gnade. Und worin sie Gnade war, darin war sie teuer. Das war das Geheimnis des reformatorischen Evangeliums, das Geheimnis der Rechtfertigung des Sünders. Aber als Sieger aus der Reformationsgeschichte bleibt letztendlich nicht Luthers Erkenntnis von der rein teuren Gnade, sondern der wachsame religiöse Instinkt des Menschen für den Ort, an dem die Gnade am billigsten zu haben ist. Und die Problematik ist, dass Luther immer von der Gnade gesprochen hat und für ihn völlig klar war, das geht nur in der Nachfolge. Aber seine Schüler, für die war das eben nicht selbstverständlich. Und so ist die Nachfolge, die Voraussetzung ist für die teure Gnade, bei seinen Schülern immer mehr unter den Tisch gefallen. Und irgendwann ist sie komplett verschwunden. Das ist der kleine, feine Unterschied, der dafür gesorgt hat, dass aus der teuren Gnade die billige Gnade wurde. Ja, aus der Rechtfertigung des Sünders in der Welt wurde die Rechtfertigung der Sünde und der Welt. Aus der teuren Gnade wurde die billige Gnade ohne Nachfolge. Ist Gnade das von Christus selbst geschenkte Resultat christlichen Lebens, so ist dieses Leben keinen Augenblick entbunden von der Nachfolge. Ist aber Gnade prinzipielle Voraussetzung meines christlichen Lebens, so habe ich damit im Voraus die Rechtfertigung meiner Sünden, die ich im Leben in der Welt tue. Ich kann nun auf diese Gnade hin sündigen. Die Welt ist ja im Prinzip durch Gnade gerechtfertigt. Und mal ehrlich, gibt es nicht Situationen, wo wir genau das machen? Gibt es nicht Situationen, wo wir den einfachen Weg gehen und denken, ach komm, natürlich ist das jetzt nicht korrekt, aber mir ist doch vergeben. Ich habe Jesus angenommen, ich bin frei, mir ist vergeben. Und da machen wir es uns in solchen Situationen sehr einfach mit. Ich bleibe in meiner bürgerlich-weltlichen Existenz wie bisher, es bleibt alles beim Alten und ich darf sicher sein, dass mich die Gnade Gottes bedeckt. Die ganze Welt oder fast die ganze Welt ist unter dieser Gnade christlich geworden. Das Christentum aber ist unter dieser Gnade in nie dagewesener Weise zur Welt geworden. Der Konflikt zwischen christlichem und bürgerlich-weltlichem Alltagsleben ist aufgehoben. Das christliche Leben besteht eben darin, dass ich in der Welt und wie die Welt lebe, mich in nichts von ihr unterscheide, ja mich auch gar nicht um der Gnade willen von ihr unterscheiden darf. Dass ich mich aber zu gegebener Zeit aus dem Raum der Welt in den Raum der Kirche zurückziehen kann, um mich dort der Vergebung meiner Sünden vergewissern zu lassen. Wenn das ein bisschen provokant ist, ist das genau beabsichtigt. Das ist die Welt, in der wir leben. Und wie viele Christen sind um uns herum, die genau so leben? Genau so. Und ich denke, es ist wirklich an der Zeit, das nochmal zu sensibilisieren. Dieses Thema, dass die billige Gnade fatal ist und Menschen von der Nachfolge abhält. Gnade als Voraussetzung ist billigste Gnade. Gnade als Resultat teure Gnade. Nur wer in der Nachfolge Jesu im Verzicht auf alles, was er hatte, steht, darf sagen, dass er allein aus Gnaden gerecht werde. Das ist Bonhoeffer, das war jetzt nicht von mir. Hart. Gnade als lebendiges Wort, als Trost in der Anfechtung und Ruf in die Nachfolge. Teure Gnade ist allein reine Gnade, die wirklich Sünden vergibt und den Sünder befreit. Ein weiteres Zitat von Bonhoeffer: Wie die Raben haben wir uns um den Leichnam der billigen Gnade gesammelt. Von ihr empfingen wir das Gift, an dem die Nachfolge Jesu unter uns starb. Ein Volk war christlich, war lutherisch geworden, aber auf Kosten der Nachfolge, zu einem allzu billigen Preis. Die billige Gnade hatte gesiegt. Aber wissen wir auch, dass diese billige Gnade im höchsten Maße unbarmherzig gegen uns gewesen ist? Ist der Preis, den wir heute mit dem Zurückdrängen der Kirchen zu zahlen haben, etwas anderes als eine notwendige Folge der zu billig erworbenen Gnade? Man gab die Verkündigung und die Sakramente billig. Man taufte, man konfirmierte das ganze Volk, ungefragt und bedingungslos. Man gab das Heiligtum aus menschlicher Liebe den Spöttern und Ungläubigen. Man spendete Gnadenströme ohne Ende. Aber der Ruf in die strenge Nachfolge Christi wurde seltener. Wo blieben die Erkenntnisse, die so sorgsam über der Grenze zwischen Kirche und Welt über der teuren Gnade wachten? Wo blieben die Warnungen Luthers vor einer Verkündigung des Evangeliums, die die Menschen sicher machte in ihrem gottlosen Leben? Wann wurde die Welt grauenvoller und heilloser christianisiert als hier? Was sind die 3000 von Karl dem Großen am Leibe getöteten Sachsen gegenüber den Millionen getöteter Seelen heute? Es ist an uns wahr geworden, dass die Sünde der Väter an den Kindern heimgesucht wird bis ins dritte und vierte Glied. Die billige Gnade war unserer Kirche sehr unbarmherzig. Billige Gnade verschließt den Weg zu Jesus. Sie öffnet ihn nicht. War es nicht unbarmherzig und hart, wenn wir dort, wo wir den Ruf in die Nachfolge Jesu mal gehört haben, als den Gnadenruf Christi, wo wir vielleicht einmal die ersten Schritte in die Nachfolge gegangen sind, uns haben einfangen lassen, überfallen wurden von dem Wort der billigen Gnade. Ich kenne wirklich Leute, die auf dem Weg waren, die auf einem richtig guten Weg waren und die dann abgebogen sind, weil das mit der billigen Gnade ja viel einfacher war und sind weg von Jesus aufgrund dieser Tatsache. Es ist schon dramatisch. Der glimmende Docht war unbarmherzig ausgelöscht. Tja, es war vielleicht auch unbarmherzig, zu einem Menschen so zu reden, wenn wir das gemacht haben, war es ja noch schlimmer, weil dieser Mensch durch ein solches billiges Angebot verwirrt wurde, seinen Weg zum Teil verlassen hat, auf den ihn Christus rief, weil er nun nach der billigen Gnade griff, die ihm die Erkenntnis der teuren Gnade versperrte. Es konnte ja auch nicht anders kommen, als dass der betrogene, schwache Mensch sich im Besitz der billigen Gnade auf einmal stark fühlte und in Wirklichkeit die Kraft zum Gehorsam, zur Nachfolge verloren hatte. Wir wollen nun in allem Folgenden das Wort für diejenigen ergreifen, die eben darin angefochten sind, denen das Wort der Gnade erschreckend leer geworden ist. Gerade für die Menschen beten, die an diesem Scheideweg stehen. Es muss um der Wahrheit willen für die unter uns gesprochen werden, die bekennen, dass sie mit der billigen Gnade die Nachfolge Christi verloren haben und mit der Nachfolge Christi wiederum das Verständnis der teuren Gnade. Einfach weil wir es nicht leugnen wollen, dass wir nicht mehr in der rechten Nachfolge Christi stehen, dass wir wohl Glieder einer gläubigen Kirche, der reinen Lehre von der Gnade, aber nicht mehr ebenso Glieder einer nachfolgenden Kirche sind, muss der Versuch gemacht werden, Gnade und Nachfolge wieder in ihrem rechten Verhältnis zueinander zu stehen. Immer deutlicher stellt sich die Frage, wie wir heute als Christen leben können und wollen. Wie weit sind wir dran an unserem Herrn? Und ich spreche ja nicht zu euch alleine, ich spreche ja auch zu mir. Ich weiß ja, wie es da draußen läuft und wie mein Tag abläuft und wie schnell das geht, ohne Jesus unterwegs zu sein. Wohl denen, die am Ende des Weges, den wir gehen wollen, stehen und staunend begreifen, was wahrhaftig nicht begreiflich erscheint. Dass Gnade teuer ist, gerade weil sie reine Gnade, weil sie Gnade Gottes in Jesus Christus ist. Wohl denen, die in der Erkenntnis solcher Gnade in der Welt leben können, ohne sich an sie zu verlieren. Denen in der Nachfolge Jesu die himmlische Heimat so gewiss geworden ist, dass sie wahrhaft frei sind für das Leben in dieser Welt. Wohl ihnen, für die Nachfolge Jesu Christi nichts anderes heißt als Leben aus der Gnade und für die Gnade nichts heißt als Nachfolge. Wohl ihnen, die in diesem Sinne Christen geworden sind, denen das Wort der Gnade barmherzig war. Gott sei Dank gibt es viele Beispiele hier bei uns in der Gemeinde. Viele Leute, die wir kennen, viele Brüder und Schwestern, die genauso unterwegs sind und die genauso in der Nachfolge unterwegs sind. Teure Gnade, was ist es denn? Wie kommen wir dahin? Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker. Matthäus 13, 44. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ganz konkret ruft und weil sie den Menschen das Leben kostet, mein altes Leben. Es ist Gnade, weil diese Gnade mir das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allen Dingen deshalb, weil Gott seinen einzigen Sohn dafür gegeben hat. Sein Blut ist geflossen. Das kann nie billig sein. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes. Teure Gnade ist Gnade als das Heiligtum Gottes, das vor der Welt behütet werden muss, das nicht vor die Hunde geworfen werden darf. Sie ist darum Gnade als lebendiges Wort. Wort Gottes, dass er selbst spricht, wie es ihm gefällt. Es trifft uns als gnädiger Ruf in die Nachfolge Jesu. Es kommt als vergebenes Wort zu dem geängstigten Geist und dem zerschlagenen Herzen. Teuer ist die Gnade, weil sie den Menschen unter das Joch der Nachfolge Jesu Christi zwingt. Gnade ist es, dass Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Zweimal ist an Petrus der Ruf ergangen, folge mir nach. Es war das erste und das letzte Wort Jesu an seinen Jünger. Sein ganzes Leben liegt zwischen diesen beiden Rufen. Wir hatten vorhin Römer 3 ab Vers 21. Ich steige bei Vers 24 nochmal ein. Denn wir müssen weiterlesen, um aus der billigen Gnade die teure Gnade zu erkennen. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Sein Blut. Er hat das Blut seines Sohnes für uns am Kreuz vergossen. Für dich und für mich. Wie kann das billige Gnade werden? Es ist die Gnade Christi, die ruft, folge mir nach. Und die sich offenbart im Bekenntnis zum Sohne Gottes. Es ist dieselbe Gnade Christi, die die Jünger veranlasste, alles zu verlassen, um der Nachfolge willen. Die in ihnen das Bekenntnis wirkte, das aller Welt als Blödsinn erscheinen musste, die zum Beispiel den Petrus in der letzten Gemeinschaft des Märtyriums rief und ihm damit alle Sünden vergab. Wir wissen das. Für die Welt ist es Blödsinn, was wir machen, was wir glauben. Für uns ist es die Erkenntnis und die einzige Wahrheit. Gnade und Nachfolge gehören für die Jünger unauslöslich, unauflöslich zusammen. Kommen wir zur Zusammenfassung. Billige Gnade kostet uns nichts, sie bringt aber auch keine Kraft der Veränderung mit sich. Das geht nicht. Durch falsche Wiedergabe der Lehre Luthers wurde aus der Rechtfertigung des Sünders in der Welt die Rechtfertigung der Sünde und der Welt. Aus der teuren Gnade wurde die billige Gnade ohne Nachfolge. Teure Gnade kostet uns das eigene Leben, verändert aber unser innerstes Wesen und führt uns in die Nachfolge. Das größte Missverständnis ist, dass die Gnade uns vom unbedingten Gehorsam gegenüber Gott freistellt, dass auf die Gnade kein Handeln folgen muss. Für Bonhoeffer ist genau das Gegenteil der Fall. Dem schließe ich mich an, sonst würde ich es hier nicht sagen. Die Gnade zerstört jedes fromme Ego und zeigt, dass die Nachfolge Jesu nicht verdienstliche Sonderleistung Einzelner, sondern göttliches Gebot an alle Christen ist. Das Erhalten der Gnade bedeutet Kampf. Er kostet das Leben, jeden Tag neu. Denn sie macht uns nicht frei von den Aufforderungen Jesu, sondern ruft uns in die bedingungslose Nachfolge. Die Gnade gibt es nicht unabhängig von der Nachfolge, sondern sie realisiert sich in ihr. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Nachfolge ist allein durch geschenkte Gnade möglich. Fazit. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das, was wir hören hier vorne und das, was wir eigentlich wissen, extrem schwer umzusetzen ist. Wir leben in der Welt, wir sind jeden Tag in dieser Welt gefordert. Und ich bewundere jeden, der es wirklich schafft, als Christ wahrgenommen zu werden, als Christ zu leben und in der Nachfolge unterwegs zu sein. Aber wir müssen jeden Tag uns bewusst sein, die Entscheidung für den Glauben fällt jeden Tag neu. Die Entscheidung in die Nachfolge fällt jeden Tag neu. Wollen wir lau sein, billige Gnade, oder machen wir uns auf zum Thema verdiente und teure Gnade? Die Trägheit, ja, natürlich kommt mein Ego dazu. Ich weiß, dass ich es abgeben soll an der Garderobe, aber wir sind Egoisten, fast alle. Ich schließe mich da überhaupt nicht aus. Und Bequemlichkeit ist eine große Gefahr. Jeder weiß, dass er sich bewegen muss, um sich gesund zu erhalten. Wann mache ich das? Wenn ich mich nicht mehr bewegen kann, wenn es mir schlecht geht. Und jeder weiß, dass er in Gott errettet ist, in Jesus errettet ist, aber tragen wir es weiter? Wir wissen es ja, das macht uns träge. Das Evangelium aber zu verbreiten, bedeutet für mich, wirklich von Jesu Liebe und Gnade für jeden Menschen, wirklich für jeden Menschen zu sprechen. Keine Gerechtigkeit durch Werke. Ja, und aus vollem Herzen natürlich. Was damit einhergehen muss, da schließe ich mich absolut Bonhoeffer an, den Ruf Jesu in die Nachfolge zu verkündigen und ernst zu nehmen, im Glauben mit dem Blick auf sich selbst und in Liebe. Amen.